Ja, das hatten wir auch noch nie gemacht, einen Webcast über einen aktuell anlaufenden Film. Einen schönen guten Abend. Hier ist Tom Steininger und das ist Radio Enlighten Next, unser wöchentlicher Webcast für Bewusstsein und Kultur. Und mit mir im Studio sitzt Jens Heisterkamp. Hallo Jens.
Hallo Tom, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
Und wir haben das wirklich vor. Wir wollen einen Webcast zu einem Kinofilm machen, nicht nur zu einem Kinofilm. Wir wollen ihn auch zum Anlass nehmen, um über die Hintergründe dieses Films zu sprechen. Aber der Anlass ist ein Kinofilm. Und Jens Heisterkamp, der Chefredakteur der Zeitschrift Info 3, den regelmäßige Hörer von Radio Enlighten Next, die ja mittlerweile auch von diesen Sendungen schon kennen, hat sich diesen Film angeschaut. Das heißt, wir haben uns gemeinsam in der Pressevorführung angesehen. Und wir dachten, ein Film, der von Tom Taikwa, dem Regisseur von Lola Rent, von den Wachowski-Geschwistern, den Regisseuren von Matrix gemacht wird. Das ist doch ein spannender Film. Aber Jens, du fandest auch von vornherein spannend, was das Thema sein wird. Das Thema Cloud Atlas ist ja ursprünglich ein Film, ein Buch gewesen.
Ja, und da fängt das Besondere für mich eigentlich schon an. Der Roman von David Mitchell, der 2006 erschienen ist, ist ein ganz außergewöhnlicher Roman, der sechs ganz unterschiedliche Geschichten zusammen verbindet, sechs unterschiedliche Genres auch. Da gibt es ein Reisetagebuch, ein Briefroman, ein Thriller, ein Science-Fiction-Roman, also ganz unterschiedliche Genres. Und schon der Roman ist einzigartig, das zu einer einzigen Geschichte sozusagen im Bewusstsein von Lesern dann zusammenzuschmelzen. Und in dieses Buch haben sich gleichermaßen wohl Tom Tykwer und eben die Wachowski-Geschwister verliebt und haben als begeisterte Filmemacher, Kinomacher, sich entschlossen, daraus zusammen einen Film zu machen. Und das ist auch schon ungewöhnlich, weil diese drei sich bei dieser Arbeit sehr eng, sehr persönlich kennengelernt haben. Die haben, soweit ich das gelesen habe, sie haben zusammen gewohnt einige Zeit lang in Berlin, haben sich irgendwo in der Südsee ein Ferienhaus genommen und wochenlang gebastelt, um aus diesem schon an sich schwierigen Roman von David Mitchell ein geeignetes Skript, ein Drehbuch zusammenzumachen. Und dann ist der Film eben auch noch wirklich von diesem Regisseuren-Duo, Wachowski ist auf der einen Seite überwiegend in den USA und Tom Tykwer eben überwiegend in Berlin, in den Babelsberger Studios und auch auf Mallorca, also in Europa und USA gleichzeitig etwa ein Jahr lang gedreht und realisiert worden.
Ja, und bevor wir sagen, worum es in dem Film eigentlich geht, wollen wir ganz kurz, und auch das ist eine Premiere, einen Eindruck geben von diesem Film. Und natürlich einen Audioeindruck, weil das ist ein Radio, was wir hier machen. Aber wir wollen einen kurzen Clip vom Trailer vom Film Cloud Atlas hier in die Sendung mit einspielen.
Das ist das Wolkenatlas-Sextett?
Ich kann es einfach nicht mehr ausschalten. Es gibt nur eine Handvoll Exemplare davon.
Aber trotzdem kenne ich es. Ich weiß es genau.
Das ist sie. Die Musik aus meinem Traum.
Ich habe ganze Sätze darin in der Vorstellung geschrieben, dass wir uns in verschiedenen Leben, verschiedenen Epochen immer wieder begegnen.
Ich kann nicht erklären, warum, aber als ich vorhin diese Tür öffnete, da ereilte mich ein intensives Déjà-vu.
Ich habe sie im Schlaf gehört, in einem albtraumhaften Café. Und alle Kellnerinnen
Willkommen dem Papa Song.
Hatten dasselbe Gesicht.
Versteck dich nicht. Ich weiß, du bist Sonmi 451.
Gestern führte mein Leben in eine Richtung. Heute führt es in eine andere. Haben Sie auch manchmal das Gefühl, das Universum ist gegen Sie? Furcht, Glaube, Liebe, Phänomene, die den Verlauf unseres Lebens bestimmen. Diese Kräfte nehmen ihren Anfang lange vor unserer Geburt und überdauern unseren Tod. Unsere Leben gehören nicht uns allein. Wir sind verbunden mit anderen. In Vergangenheit und Gegenwart. Und aus jedem Verbrechen und jeder guten Tat wird unsere Zukunft geboren.
Ich werde dich nie mehr allein lassen.
Ja, Jens.
Ja.
Worum geht es in diesem Film?
Ich glaube, die wenigen Worte, die wir da durch den Trailer durchgehört haben, deuten das schon an. Ich würde sagen, es geht ganz entscheidend in dem Film über Beziehungen. Es geht um Beziehungen und zwar um die Tiefe von Beziehungen. Man kann vielleicht sagen, der Film zeigt, dass das Wesentliche unserer Beziehungen sich eigentlich in den Zwischenräumen abspielt. Gar nicht unbedingt nur im Hier und Jetzt, sondern in dem, was vielleicht einer beginnenden Beziehung schon vorangeht oder ihr auch folgen wird. Um es vielleicht an ein paar Beispielen aus dem Film klarzumachen, es geht in dem Film natürlich um die alten großen Motive, Inhalte. Es geht um Gewalt auf der einen Seite und auf der anderen Seite um Befreiung. Es geht um Hass auf der einen Seite und auf der anderen Seite um Liebe und darum, wie Menschen sich in Beziehungen zu diesen Kraftfeldern, zu diesen Gegensätzen stellen. Und es gibt zum Beispiel eine Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen in der letzten Episode dieser sechs, in der vorletzten Episode dieser sechs Geschichten, die in der Zukunft spielt. Und diese beiden müssen sich ganz kurz entscheiden, ob sie sozusagen etwas zusammen tun oder nicht. Und die Kraft dieser Entscheidung, so spürt man in dem Film, die kann eigentlich nicht aus dieser Situation zwischen diesen beiden Menschen stammen, sondern da muss etwas vorangegangen sein. Oder ein anderes Beispiel ist in der dritten dieser Episoden, die so zeitlich, geschichtlich hintereinander geschaltet sind. Da geht es um eine Art Thriller, eine Enthüllungsgeschichte im Atomkraftmilieu der 70er Jahre. Da treffen auch zwei Menschen, einen Mann, eine Frau, aufeinander. Und da spielt sich was ganz Tiefes ab, in wenigen Momenten, wo die beiden überhaupt nur zusammen sind. Und dann bricht das ab. Und entfaltet sich eigentlich erst sehr, sehr, sehr viel später. Und das sind so Beispiele, die zeigen, dass ja in unseren Begegnungen, in beginnenden Beziehungen von Menschen manchmal Dinge drin liegen, die gar nicht aus dem Hier und Jetzt zu erklären sind, ja, die irgendwie vielleicht eine Vorgeschichte haben. Man muss das auch gar nicht groß mystifizieren. Man kann das einfach so mal als Phänomen vielleicht erstmal hinnehmen. Und ein drittes Beispiel noch, in der ersten dieser Geschichten in Cloud Atlas, das spielt so als im Seefahrermilieu Mitte des 19. Jahrhunderts. Wir haben noch Sklavenhandel und da wird ein farbiger Sklave wird grausam ausgepeitscht, auch nicht ganz leichte Szene. Und zufällig wird ein amerikanischer Anwalt Zeuge dieses Geschehens und da stehen viele Menschen drumherum und zwischen diesem Sklaven und diesem Anwalt ist so ein kleiner Moment Blickkontakt und in diesem Moment entscheidet sich, dass die beiden was miteinander zu tun bekommen werden. Die werden was miteinander machen. Dann steht ein Vertrauensmoment, der sich im Laufe dieser Geschichte dann auch weiter entfaltet. Also das sind vielleicht drei Beispiele dafür, wie in Beziehungen so eine Tiefendimension, ein Potenzial, könnte man vielleicht ganz neutral erstmal sagen, anwesend ist. Und es kommt ganz häufig darauf an, was wir dann daraus machen. Es gibt nämlich auch in dem Film, gibt es auch Beispiele, wo nichts Glückliches daraus entsteht. Die dritte dieser Geschichten, da geht es um zwei Komponisten, die zusammen ein Werk machen, diesen Wolkenatlas, nachdem das ein Musikstück, nach dem der ganze Film auch benannt ist. Und diese beiden Komponisten, ein Junger und ein Alter, die kommen sich sehr, sehr nah, kommen sich ganz nah, merken eigentlich, dass sie dieses Musikstück gemeinsam komponiert haben. Und in dem Moment der größten Nähe in diesem Film kippt das Ganze um, weil sozusagen eine falsche Entscheidung von einem der beiden getroffen wird. Und diese große Nähe kippt eigentlich in Hass um. Also das heißt, das ist überhaupt kein Automatismus, kein Fatalismus, der in solchen tiefen Beziehungen, Strukturen von Beziehungen liegt, sondern da kommt es eben immer auch auf unsere Entscheidung an.
Du hast es jetzt in den verschiedenen Beispielen ja angesprochen. Es geht in diesem Film um tiefe Beziehungen. Und was den Film einfach auszeichnet, auch das hast du angedeutet, er spielt ja in mehreren Jahrtausenden.
Ja.
Und es sind unabhängige Geschichten über mehrere Jahrtausenden, die auf eine nicht offensichtliche Art und Weise miteinander verwoben sind. Und das, was sich vermittelt, wenn man diesen Film ansieht, ist, dass hier sich etwas über die Zeiten, über die Jahrhunderte und Jahrtausende eben hinweg entwickelt und entfaltet und dass die Entscheidungen, die Menschen treffen, Konsequenzen haben, die diesen ganzen Entwicklungsstrang weit über unser Leben hinaus ausmachen. Jetzt ist natürlich, du hast es auch das Wort Wiederverkörperung angesprochen, eine mögliche Sichtweise, die in diesem Film anklingt, wirklich die Sichtweise von Reinkarnation, von Wiedergeburt. Und wir werden auch darauf noch zu sprechen kommen. Es gibt auch Diskussionen zwischen dem Buch, der Vorlage und dem Film, weil der Film expliziter diese Dimension reinbringt, als sie im Buch lesbar ist. Wie auch immer man es interpretiert, und das ist auch der Grund, warum wir gedacht haben, wir machen eine Sendung dazu. Es ist das Verhältnis unseres Lebens, unseres Einzellebens zum großen Werden des Ganzens und eine Perspektive, die sich in der Betrachtung dieses Filmes zeigt, dass die anscheinend kleinen Entscheidungen meines anscheinend kleinen Lebens Teil eines großen werdenden Gewebes sind und die wirklich große, weitreichendere Folgen, als wir normalerweise uns vorstellen, haben.
Ja.
Und deswegen unser Leben und unsere kleinen Entscheidungen in einen viel größeren Kontext stellt.
Genau.
Vielleicht ist das der spannendste Punkt
der
ganzen Geschichte.
Das möchte ich nur unterstreichen. Obwohl ich gleich auch noch mal gerne ein bisschen zum Thema Reinkarnation als Idee sprechen würde oder uns darüber unterhalten würde. Aber was du ansprichst, ist, glaube ich, das ist genau die faszinierende und berührende Dimension des Filmes, dass sie auch ohne, dass sie jetzt diesen Gedanken, dass das alles durch Wiederverkörperung verbunden wäre, so massiv in den Vordergrund stellt, das tut nämlich auch der Film eigentlich nicht. Das ist mehr angedeutet nach meinem Gefühl. Aber was sehr stark als Atmosphäre da ist, ist tatsächlich das, du hast es gerade angesprochen, diese Verbundenheit. Das eigentlich, vielleicht ist es so, der Film schafft ein Gefühl, also weckt ein Gefühl in uns, dass wir eigentlich mit unserem Leben in einem ganz großen Strom drinstehen und insofern vielleicht auch in etwas Überpersönlichem drinstehen, was in dem Trailer gerade so angesprochen wurde. Unsere Leben gehören nicht uns. Ja. Wir sind normalerweise gewohnt zu sagen, mein Leben gehört mir. Da habe ich das Sagen sozusagen. Und das stimmt auch insofern, als wir natürlich für unsere Leben verantwortlich sind, Verantwortung tragen. Aber zu sehen, unsere Leben sind wirklich, die lassen sich in ein großes Geflecht eigentlich zurückverfolgen. Wenn wir da nur weit genug die Perspektive aufmachen, können wir gar nicht mehr so genau sagen, was ist jetzt von mir, was ist von anderen, wo kommt das eigentlich her, wo geht es hin? Und da berühren wir wirklich so ein tieferes Potenzial von Begegnungen, von Beziehungen, von Lebensläufen, wo wir immer wieder die Möglichkeit haben, dass sich ganz wichtige Momente im Hier und Jetzt für uns zeigen, aus denen wir dann etwas machen können oder auch nicht, wo wir einer Ansprache durch das Leben, durch das Schicksal mehr oder weniger gerecht werden. Wir können da auch versagen, wir können auch Das passiert übrigens in dem Film auch eben mehrfach. Es gibt keineswegs da nur eine geradlinige Entwicklungslinie nach oben, sondern es ist eine Herausforderung. Und dieses, ich glaube, das spricht auch viele Menschen an, dieses Gefühl, alles ist verbunden, nicht nur in so einem ganz allgemeinen Sinne, sondern wirklich bezogen auf unsere Leben, dass da etwas Überzeitliches, Überräumliches, das wir gar nicht so richtig fassen können, eine Rolle spielt. Und dieser Film bringt das irgendwie als Thema jetzt an den Anfang des 21. Jahrhunderts.
Ja, genau das. Und einer der bleibendsten Eindrücke dieses Films war auch genau dieses Verwobensein in einen großen überpersönlichen Zusammenhang. Mhm. Weil wir beide haben als Hintergrund ja eine evolutionäre Spiritualität, die uns interessiert, und wir haben auch in diesen Radiosendungen schon viel darüber gesprochen. Und das ist eine Perspektive, die uns sehr prägt und die uns sehr fasziniert. Was dieser Film aber macht, er bringt meines Erachtens diese Perspektive eines großen evolutionären Werdens in einer Unmittelbarkeit, die es einfach erfahrbar macht, wie die Entscheidungen meines alltäglichen Lebens, die Entscheidungen, wie ich auf Menschen reagiere in scheinbar kleinen Situationen, Konsequenzen tragen, die eben in einem großen evolutionären Zusammenhang stehen. Und was mich so überrascht hat, weil es ist ein Ding, darüber zu reflektieren und darüber auch zu philosophieren oder einfach eine Anschauung zu entwickeln, dass das so ist. Und das ist etwas anderes, es in vorgeführter Weise von den Protagonisten des Films zu sehen, wie Entscheidungen anders aussehen oder eine andere Bedeutungsebene haben, wenn man nicht nur diese kleine Geschichte sieht, sondern wenn man die große Geschichte sieht. Und das macht der Film. Er in seiner Verschränktheit, er zeigt eine große Geschichte, teilweise in einer Komplexität, die gar nicht so leicht zu durchschauen ist. Ja. Aber es ist von Anfang an klar, da geht es nicht nur um eine Einzelgeschichte, sondern da geht es um ein größeres Ganzes. Und all das, was passiert, bezieht sich auf dieses größere Ganze. Und das verändert die Beziehung zur Alltäglichkeit. Und das macht den Film so aufregend meines Erachtens, weil hier wirklich gesehen werden kann, Moment mal, ich kann eine andere Beziehung zu dem haben, was ich alltäglich tue.
Würde ich gerne noch unterstreichen, weil ich glaube, auch filmgeschichtlich schafft dieses Werk von Tikva und den Wachowskis etwas Neues, weil es tatsächlich nicht nur ein Episodenfilm ist, der also 6 verschiedene Geschichten zeigt. Solche Episodenfilme gibt es ja häufiger, sondern er lässt tatsächlich diese 6 Geschichten kurz vor dem Ende des Films wie in einer einzigen kulminieren. Man kann als Zuschauer kaum noch unterscheiden, in welcher Geschichte man sich gerade befindet. Und da gilt etwas ganz speziell, finde ich, auch jetzt so ästhetisch gesehen, was man ja in der modernen Kunsttheorie allgemein sagt, dass nämlich bei einem modernen Kunstwerk oft die letzte Realität des Werkes erst im Bewusstsein der Mitvollziehenden entsteht. Und das ist wirklich in dem Film der Fall. Und ich kann bestätigen, ich hatte das Glück, den Film nochmal sehen zu können. Das, was für mich ein noch viel intensiveres Erlebnis war, zu meiner Überraschung, als das erste Mal. Ich kannte also das Buch, den Film, und habe viel dazu gelesen. Und den jetzt nochmal zu sehen, hat mich tatsächlich nochmal überwältigt. Und gerade in diesem, gerade so bewusst mitzuerleben, wie der Film zum Ende hin aus diesen 6 Geschichten eigentlich eine macht. Das ist also, finde ich, grandios von den beiden Regisseuren oder von den 3 Regisseuren gemacht.
Ist das, was du jetzt ansprichst, dass er einfach diese 6 Geschichten zu einer macht, nicht genau das, was diese Perspektive beim Zuschauer so dreht? Dass diese 6 Geschichten einfach nicht mehr 6 Geschichten sichtbar werden und es wird auf einmal eine andere Geschichte sichtbar, die aus diesen 6 Geschichten besteht. Und dann eben nicht theoretisch, nicht philosophierenderweise, sondern in der Anschaulichkeit eines wirklich großen Kinofilms wahrzunehmen, dass wir vielleicht in einer anderen Geschichte stecken, als wir denken.
Ja, das ist gut ausgedrückt. Ich würd gerne noch zu dem Aspekt ein bisschen was überlegen, den du angesprochen hast, Was bedeutet so etwas eigentlich im Rahmen einer evolutionären Spiritualität? Und der Film hat durchaus eben solche Elemente auch, wo man sieht, es entwickeln sich Dinge, sowohl bei Einzelnen, da entwickeln sich Motive weiter, zum Beispiel das Freiheitsmotiv entwickelt sich von einer Geschichte zu einer anderen weiter, also ein Befreiungsimpuls von einem Menschen, wo man denken kann, in der anderen Episode ist das jetzt eine ganz ähnliche Konstellation von den Menschen, nur plötzlich alles eine große Dimension weiter. Oder man hat auch das Beispiel, dass sich ein einzelner Mensch durchaus weiterentwickelt. Nämlich, das ist ganz lustig, wir haben ja noch gar nicht über die Schauspieler gesprochen. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die es noch nicht gesehen haben, ist also ein wirkliches Festival von großen Schauspielern. Und der, an den ich jetzt gerade dachte, der Tom Hanks, spielt allein 6 verschiedene Rollen, nämlich in den unterschiedlichsten Episoden spielt er fast immer die Hauptrolle. Und das ist wirklich ein schauspielerisches Fest zu sehen, wie Tom Hanks, aber auch andere wie Halle Berry, wie die wirklich unterschiedlichste Charaktere mit ihrem Können ausfüllen. Und dieser Tom Hanks ist eben gerade jemand, der sich eher von so einem sehr zwielichtigen Charakter, der hat auch was von Unsicherheit, von Verschlagenheit, auch von Feigheit in sich, doch weiterentwickelt und in der letzten Episode sogar einen wichtigen Beitrag für ein größeres Ganzes leistet, um hier mal nicht zu viel vorwegzunehmen.
Jetzt hast du hier natürlich eine Fährte gelegt, die ich aufnehmen möchte.
Ja.
Nämlich, dass sich dieser Tom Hanks über diese verschiedenen Perioden weiterentwickelt. Das macht natürlich nur dann Sinn, wenn dieser Charakter, den du hier ansprichst, der durch den Tom Hanks hier dargestellt wird, wirklich über diese Jahrtausende hinweg sich entwickeln kann. Mhm. Da sind wir natürlich mitten im Reinkarnationsthema. Und das ist wahrscheinlich auch einer der spannenden Aspekte dieses Films, zumindest als Gedankenexperiment einfach zu sehen, dass hier ein Lernprozess ist. Du hast das Verhältnis des Einzelnen zur Freiheit angesprochen. Mhm. Es gibt noch andere einfach so Lernstränge, die hier angezeigt werden und man zumindest sich darauf einlassen kann, ist das eine Denkmöglichkeit, dass sich dieser Lernprozess wirklich über Generationen und über Epochen in einem Individuum weiterentwickelt. Ist das eine wilde Spekulation oder ist das etwas, das einfach nur ein schönes Gedankenexperiment ist? Wie würdest du das interpretieren?
Also die wilden Spekulationen beginnen so nach meiner Einschätzung mehr dann, wenn man anfängt zu spekulieren, wer war wer in früheren Leben und wer war ich vielleicht selber. Also das ist oft Spekulation, das führt auch meistens gar nicht weiter. Aber die grundsätzliche Frage, die ist interessant. Und da denke ich selber, dass das Prinzip sozusagen, dass der Motor von kultureller Evolution das ist, dass die Individuen selber sich entwickeln und selber auch sozusagen die Früchte ihrer Entwicklung, das, was an Fähigkeiten gewonnen ist, von einer Zeit in die nächste tragen und vor allem, dass sie weiter an sich selber arbeiten können, hat für mich eine starke Schlüssigkeit, kann ich sagen. Und ich komme eigentlich immer mehr dazu zu sagen, gerade auch in einer Perspektive evolutionärer Spiritualität, wo wir ja das menschliche Individuum vielleicht auch nochmal in einem größeren Zusammenhang sehen und sagen können, ja, das ist auch kein Zufall, wo jetzt wir als Individuen, als Menschen in dieser Evolution auftauchen. Da macht das für mich oder ergibt das für mich eigentlich prinzipiell gesehen doch Sinn, zu sehen, diese Möglichkeit, individuell zu sein. Das heißt, als einzelner Mensch sowohl Erkenntnis gewinnen zu können, also reflektiertes Bewusstsein zu sein, das Erkenntnisse aus der Welt gewinnt, über die Welt gewinnt, und fähig zu sein, als Individuum Entscheidungen zu treffen, also moralische Entscheidungen zu treffen und sich mit Herausforderungen, und wenn man so will, ist jeder Tag ist für uns eine Herausforderung, sich Herausforderungen zu stellen und in dieser Auseinandersetzung sowas wie Fähigkeitengewinn zu ziehen. Wenn wir das nehmen sozusagen als das, wo die Evolution uns abgesetzt hat als Individuen. Da finde ich jetzt die nachfolgende Frage mehr als schlüssig zu fragen, ist das eigentlich evolutionär gesehen sinnvoll, wenn dieser Fähigkeitengewinn, den jeder Mensch in der einen oder anderen Form intensiver, weniger intensiv macht im Laufe seines Lebens, dass dieser Fundus an Fähigkeiten, dieser Kern, der wir da sind, diese Flamme an Fähigkeiten, wenn das mit dem Tod sozusagen wieder vergeht, wenn das dann wieder bei Null beginnt. Und ich denke, also für mich bin ich schon dazu gekommen zu sehen, dass das eine sehr sinnvolle, gerade evolutionär gesehen, sinnvolle Perspektive ist, dass das weitergehen kann. Auch wenn wir oder wenn ich nicht genau weiß, wohin und woher, da bleibt ganz viel zu fragen. Da ist auch Vorsicht geboten und eine gewisse intellektuelle Redlichkeit, denke ich, da jetzt nicht in Fantasien so zu gehen. Aber von der philosophisch-spirituellen Grundlage her erscheint es mir ein sehr schlüssiges Konzept.
Jetzt gebe ich ja gern beim Thema Regeneration den Skeptiker.
Gerne.
Ich hatte ja schon viele Diskussionen mit dir, Gespräche dazu, auch mit Andrew Cohen und mit meinem Freund und Kollegen Carter Phipps, dem das auch ein großes Anliegen ist, das Thema. Und den Aspekt, den du aufgreifst, dass der Lerngewinn, den wir in unserem Leben einfach durch die Herausforderungen des Lebens erzielen, dass der ja nicht verloren, aus einem evolutionären Gesichtspunkt nicht verloren sein soll, dass es irgendwie wenig Sinn macht, dann einfach wieder sozusagen in das Leere verschwinden zu lassen. Das kann natürlich auch abgefangen werden durch ein kulturelles Verständnis, dass das ja auch einfach in der Kultur und dem Lernfortschritt unseres gesellschaftlichen Ganzen weiterentwickelt wird. Jetzt gibt es natürlich auch, und vor allem Carter Phipps hat mich damit immer wieder konfrontiert, einen Haufen ganz spannende Studien, schlicht und einfach von Menschen, die sich erinnern. Und ich würde mal sagen, dass die Studien sind von einer wissenschaftlichen Redlichkeit und von einer statistischen Signifikanz, dass man sie eigentlich nicht vom Tisch wischen kann, dass hier einfach Bezüge da sind von Menschen zu anderen Leben in anderen Zeiten. Wie dieser Bezug immer aussehen mag, aber etwas, das nicht aus einem äußerlichen Grund erklärt werden kann. Und Reinkarnation ist ein Erklärungsmodell dazu. Das, was mit Robert Sheldrake
Felder
sind, morphogenetische Felder, oder auch Erwin Laszlos Akasha-Field sind Ansätze, das auch anders verstehen zu wollen. Wie auch immer man es versteht, ich denke, das, was der Hauptaspekt ist, den du ansprichst, ist, dass hier das, was wir an Entscheidungen fällen, das, was wir an Lernen oder Nicht-Lernen Erfahrungen in diesem Leben haben und vor allem das, was wir hier in diesem Leben einbringen, um es so zu sagen, dass das anscheinend weitergeht. Und allein die Tatsache, dass das anscheinend weitergeht, ist eine andere Perspektive als die wir normalerweise auf unsere persönlichen Leben haben, die ja sich nur auf diesen und auf mein Leben hier und jetzt meistens sogar noch mit einem starken Selbstbezug beziehen. Du bringst aber ein Argument rein, das darüber hinausgeht. Nämlich du sagst, wenn Individualität wirklich eine evolutionäre Errungenschaft ist, macht es dann Sinn, dass diese Individualität verloren geht? Magst du zu dem Aspekt vielleicht noch ein paar Worte sagen?
Ja, ich habe mir Verstärkung mitgebracht und ein schönes Zitat hier unseres auch Frankfurter Goethe mitgebracht.
Okay.
Und das ist, also das finde ich insofern, ich finde es aus zwei Gründen sehr überzeugend, was ich gleich vorlesen möchte hier. Einmal, weil Goethe jemand war, der selber sehr solchen Spekulationen abgeneigt war. Also er war auch keine unbedingt religiöse Natur, Und also der hat sich eigentlich auch ganz wenig nur dazu geäußert. Umso mehr Gewicht, meine ich, hat diese Äußerung gleich. Und außerdem, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber ich habe mal mit Andrew Cohen ein Interview geführt, und da hat er sich eigentlich sinngemäß ganz ähnlich geäußert zu dieser Frage, die ich da auch hatte, wie jetzt Goethe zu hören sein wird. Also Goethe hat zu Eckermann hat ihn gefragt in den Gesprächen, wie Goethe sich vielleicht, ob er über das Leben nach dem Tod und so weiter nachdenkt. Und darauf hat Goethe jetzt geantwortet: Die Überzeugung unserer Fortdauer entspringt mir aus dem Begriff der Tätigkeit. Mhm. Denn wenn ich bis an mein Ende rastlos wirke, so ist die Natur verpflichtet, mir eine andere Form des Daseins anzuweisen, wenn die jetzige mein Geist nicht ferner zu halten vermag. Ja, also die Natur, und wir könnten ergänzen, die Evolution in unserem heutigen Sinne ist sozusagen verpflichtet. Und jetzt kann man fragen, war Goethe jetzt größenwahnsinnig? Ja, an der Stelle, ist das nur Ausdruck also einer totalen Überheblichkeit? Nein, muss nicht sein, sondern er denkt das wirklich konsequent zu Ende und sagt, dieses Gewonnene, an Tätigkeit Gewonnene, das kann gar nicht im Sinne der Natur, sagt Goethe hier, aber der Evolution sein, wenn das nicht eine andere Form des Tätigseinkönns dann wieder zugewiesen bekommt, wenn diese sterbliche, leibliche Hülle, wenn die verbraucht ist, wenn dieses Leben also organisch, biologisch nicht mehr möglich ist. Und ich finde das sozusagen die Spur, die es sich zu verfolgen lohnt. Nicht irgendwie, ob wir das sympathisch finden oder nicht. Vielleicht wäre es sympathischer, wenn es auch irgendwann mal ganz zu Ende ist und man sozusagen auch ausruhen kann und sich keine Gedanken mehr machen muss. Es ist ja auch eine anstrengende Perspektive zu denken. Also es geht weiter. Und da passt es, finde ich, gerade auch zu diesem diesem Herausfordernden, was Evolution hat, sich vorzustellen. Es geht immer weiter, und es geht auch tatsächlich für uns als Individuen immer weiter. Da ist kein Ende. Und da sehe ich persönlich eigentlich auch eher ein Zusammenkommen von Positionen, wie ich sie selbst so aus der Anthroposophie gut kenne, und Dingen, die Andrew eben auch sehr stark bewegen.
Ja, ich meine, ein Zitat, etwas, was Andrew gerne sagt, ist ja, dass wir normalerweise Angst vor dem Tod haben. Mhm. Und manchmal, er macht das ja gerne in Retreats, er fragt Menschen, ob eigentlich die Angst vor dem Tod die größere Angst ist oder die Angst, wirklich ad infinitum sich weiterentwickeln zu müssen. Mhm. Also die Angst, dass ich nicht irgendwann Schluss machen kann, ja, sondern dass ich bis zum, wie auch immer, Unendlichen, ja, da bin und Rechenschaft ablegen muss dafür, wie ich da bin. Mhm. Also dass meine Verantwortlichkeit nie aufhört. Ja. Und allein diese Perspektive, und ich glaube, dass du die auch hier mit ansprichst, ist ja eine sehr spannende Perspektive. Ob man die jetzt genau auf den Punkt Reinkarnation runterbricht oder anders, sei dahingestellt. Aber einfach zu sehen, wie eigentlich, wie oft, zumindest im Hinterkopf haben, was immer ich an Verantwortlichkeit haben mag in diesem Leben, irgendwann hört es auf und irgendwann habe ich eine Ruhe davon.
Ja.
Irgendwann ist die Sache gegessen, und wenn ich hier wirklich auch meinen Teil gegeben habe, dann ist das auch gegessen. Mhm. Und zu sehen, es gibt eine andere Perspektive, wo dieses Aufhören nicht existiert.
Ja. Und wenn ich das ergänzen darf, neben Goethe gibt es noch einen anderen prominenten klassischen Fürsprecher genau dieser Argumentation. Und das war Lessing, der nämlich gesagt hat, wenn wir schon über eine Art Unsterblichkeit, das war ja damals noch näherliegend, überhaupt davon auszugehen, dass es sowas wie ein Leben nach dem Tod gibt. Und der hat aber damals gesagt, das ergibt für mich keinen Sinn, wenn das dann sozusagen ein ewiges Gleichbleiben ist, wo ich auch gar keine Möglichkeit habe, zum Beispiel die Einseitigkeiten oder das, was ich noch nicht entwickeln konnte in diesem Leben, irgendwie weiterzubringen. Und deshalb war Lessing schon der Überzeugung, dass das eigentlich nur Sinn ergibt im Zuge, also in einem größeren Kontext von Wiederverkörperung.
Und das ist ja auch eine Frage, einfach das Leben zu sehen, macht es wirklich Sinn, dass das, was wir entwickelt haben, einen Endpunkt haben soll? Mhm. Macht es wirklich Sinn, dass das, was wir zum Beispiel versuchen, an der Tiefe unseres Verständnisses des Lebens, an der Tiefe, an Versuchen, einfach ein tiefes menschliches Leben entwickeln zu können, dass das letztendlich im Leeren enden soll? Und wenn ich das Argument vom Lessing verstehe, ist einfach, dass sich hier etwas aufbaut.
Ja.
Und dass sich etwas aufbaut über die Generation hinweg, dass die Kulturleistung, die wir tagtäglich aufgerufen sind zu vollbringen, nämlich Menschheit oder Menschsein zu entwickeln, etwas ist, das nicht nur im Äußeren, im Aufbau, dass halt unsere Gesellschaften sich weiterentwickeln, sondern auch im Seelischen hier von Dauer ist. Und darin ist wahrscheinlich auch einer der spannendsten Blickpunkte auf das Thema Reinkarnation. Und das ist das, um auf den Film zurückzukommen, was den Film meines Erachtens so kraftvoll macht.
Yeah.
Oder zumindest das, was mich bei dem Film so angesprochen hat, weil hier einfach, wir haben es am Anfang angesprochen, die Geschichte so eine große Geschichte wird.
Ja.
Und mein Handeln in einen so großen Kontext gestellt wird.
Mhm.
Und es mich zwingt, der Film zwingt mich, mein Handeln in Zeitmaßen anzusehen, in die wir normalerweise unser Handeln nicht betrachten. Und es verändert mein Menschsein oder mein Verständnis vom Menschsein, wenn ich mein Menschsein eben nicht auf diese 70, 80 Jahre begrenze, die normalerweise so die Spanne sind, in der wir uns die Fragen stellen, was es bedeutet, Mensch zu sein, sondern wenn wir sehen, Moment mal, seit es Menschheit gibt und solange es Menschheit geben wird, bin ich gefragt.
Mhm.
Und da ist etwas auch unheimlich Inspirierendes und auch unheimlich Aufbauendes dabei zu sehen, dass Menschsein in dieser Größe gesehen und dargestellt werden kann.
Ja. Um es vielleicht noch auf den Film zurückzubringen, diese Dimension, die du jetzt ansprichst, hat ja mit Gestaltung von Zivilisation im weitesten Sinne auch zu tun, mit Kultur. Und die für mich vielleicht schönste Geschichte dieser sechs Geschichten ist die, wo in der Zukunft eine Art Rebellion stattfindet gegen ein totalitäres Konsumsystem, das sich gebildet hat. Und da spielt die Beziehung zwischen zwei Menschen, eine Frau, ein Mann, eine Rolle. Und zwischen denen entsteht Liebe. Man spürt, da ist eine Beziehung, an die können die schon anknüpfen. Und das ist ja auch etwas, wo man ja in sich selbst mal so reinspüren kann, oft bei Beziehungen. Was ist das eigentlich, das mich zu dem einen Menschen sofort Vertrauen fassen lässt und zu dem anderen eben nicht. Und mit dem einen bin ich noch gar nicht lange vertraut und ich würde schon sozusagen Pferde stehlen mit dem. Ich würde dem wahnsinnig viel anvertrauen. Das machen diese beiden Menschen eben auch. Da verschränken sich diese Motive von diese Gegensatzpaare Liebe, Gewalt und Befreiung gegen Unterdrückung. In diesem gemeinsamen Kampf dieses Paares gegen die Unterdrückung, die tun sich da zusammen. Das ist auch etwas sehr Schönes, wie ich finde, weil sie diese enorme Vertrautheit, die zwischen diesen beiden ist, jetzt nicht für eine Liebesbeziehung ausleben können oder wollen, sondern das eigentlich ganz in den Dienst dieser Rebellion stellen, also im Sinne einer höheren Gerechtigkeit. Und das hat etwas ungeheuer Schönes, dass die beiden eigentlich, insbesondere, also die Frau in diesem Falle noch mehr als der Mann, dass ihr das irgendwie auch bewusst ist, dass sie also ganz bewusst dann, das darf ich vielleicht hier vorwegnehmen, ohne dass mich die Kinofreunde steinigen, weil ich jetzt ein bisschen was verrate. Also sie geht dann ganz bewusst eigentlich mit diesem Wissen in den Tod, auch mit dem Wissen, ihren Geliebten wiederzusehen. Das wird aber jetzt nicht so platt im Reinkarnationssinne da gemacht. Der Film hält das ja auch ein bisschen offen. Aber es ist diese Überzeugung, diese Innigkeit dieser Frau, das ist etwas ungeheuer Berührendes, finde ich. Ja, und für mich irgendwie so auch die Schlüsselgeschichte in diesen 6 Geschichten.
Du hast hier etwas angeschnitten, dem ich gern nachgehen würde. Weil es, ich glaube, alle unsere Erfahrungen trifft und weil wir nicht oft darüber reflektieren, dass wenn sich Menschen treffen, wenn es hier ein glückliches Sich-Treffen ist, manchmal auch im umgekehrten Sinn, aber wenn es ein glückliches Sich-Treffen ist, eine Wahrnehmung da ist, auf einer subtilen Art und Weise, dass sich hier etwas trifft, das hat Bedeutung und das geht über das hinaus, was jetzt nur Sympathie oder Antipathie oder meine Interessen oder meine Lebenssituation betrifft. Das hat, ich würde sagen, allgemein menschliche Bedeutung. Oder anders formuliert, hier treffen sich große menschliche Themen in persönlichen Beziehungen. Und dass da etwas sich entwickelt, das eine Entfaltungsgeschichte hat, die über das hinausgeht, was jetzt in den letzten 30, 40, 50, 70 Jahren an Biografie da ist, dass sich unsere großen Menschheitsthemen in unseren Biografien aufbauen, dass hier auch Begegnungen da sind, die haben in welcher Form auch immer Wurzeln, die weit in unsere Menschheitsgeschichte hineinreichen und weit in unsere Menschheitszukunft hinausreichen.
Ja, Tom, du sprichst wieder wie die Stimme aus Cloud Atlas.
bin ich ja auch inspiriert davon, weil mich diese Perspektive ergreifend.
Ja, das ist das richtige Wort.
Dass menschliche Begegnungen wirklich Wurzeln haben, die so tief in unsere gemeinsame Geschichte hineinreichen und so tief in unsere gemeinsame Schicksalsmöglichkeit hinausgreifen, dass das vollkommen verändert, was menschliche Begegnung sein kann. Mhm.
Ja, und auf geheimnisvolle Weise spielen da immer Elemente, die uns in einer Weise vorgegeben sind, die wir vorfinden. Solche Dinge, Anziehungskraft eines anderen Menschen, auch abgestoßen werden. Das ist ja wie vorgegeben erstmal. Und eben auf der anderen Seite die Möglichkeit, uns dazu zu stellen, eine Entscheidung zu treffen. Das spielt immer zusammen. Und ich möchte nochmal vielleicht daran erinnern, das scheint mir ein tieferes Motiv auch der beiden Regisseursseiten zu sein. Denn sowohl, wenn wir uns erinnern, die Matrix von den Wachowski-Brüdern damals noch, diese Gestalt Neo, der hat ja auf der einen Seite auch so ein Schicksal. Ist er jetzt der Auserwählte oder nicht? Das ist sozusagen die Schicksalsseite. Mhm. Aber das alleine würde gar nichts machen in dem Film. Die ganze Brisanz, die Dynamik in das Geschehen kommt erst dadurch hinein, dass er selber sich versucht dazu zu stellen, dass er selber das am Ende dann auch annimmt. Ja. Und vorher sogar ablehnen und sagt, ich kann hier einfach nur als Mensch handeln. Und gerade dadurch, das ist ja der Clou, wenn man so will, der Matrix, gerade dadurch, dass er als aus sich heraus handelt, erfüllt er diese Mission. Mhm. Und bei Tom Tykwer, wer sich da noch erinnern wird an Lola Rent, das war ja sein großer Durchbruch, da hat er das ja auch zum Thema gemacht. Das sind diese 3 Geschichten. Dieses Problem des Berliner Kleinganoven, der auf die Schnelle 50.000 Mark auftreiben muss. Und die Geschichte ist nach 20 Minuten zu Ende, zur Überraschung des Kinopublikums, und fängt wieder an, in der neuen Variation. Und alle, das sind dieselben Akteure. Und je nachdem, wie sich eine Figur anders verhält, wird die ganze Geschichte eine andere. Eigentlich ist da so ein bisschen schon auch von Cloud Atlas was drin. Und ich finde, da sieht man, dass in so einem wirklich ein Star-Regisseur, klingt jetzt blöd, also ist ja ein großer Künstler auch, Tom Tykwer, dass es da ein Grundlebensmotiv bei ihm gibt, das sich durchzieht durch seine Filme und hier jetzt in Cloud Atlas nochmal eine neue Dimension erreicht. Und vielleicht darf ich noch eins anschließen. Ich hatte nämlich das Glück, dass ich genau dazu Tom Tykwer eine Frage stellen konnte, also zu diesem Verhältnis von Schicksal und Entscheidung. Und er hat da eine interessante Antwort gegeben, die das auch eigentlich bestätigt, auch so gut in unser Gespräch hier reinpassen würde, meine ich. Denn er hat eigentlich selber mehr den Zukunftsaspekt von Wiederverkörperung und Schicksal im Blick. Das ist ganz deutlich. Nicht so sehr, dass sich heute irgendwas erklären lässt aus der Vergangenheit, sondern dass das, was wir heute tun, eine Zukunftswirkung haben wird. Und er sagt hier in seiner Antwort, es geht im Prinzip eher darum, dass eine Haltung, die uns die Sinnlosigkeit unserer Existenz weiß zu machen versucht, entgegengesetzt wird. In all unserem Tun entsteht erst der Sinn der Welt und des Lebens. Jede, wirklich jede unserer Handlungen hat weitreichende Konsequenzen, vielleicht über unser eigenes Leben hinaus. Diese Erkenntnis nimmt uns in die Verantwortung, aber zugleich schenkt sie uns einsamen Individuen auch ein Bewusstsein von Relevanz.
Ich würde gern dieses eigentlich sehr beeindruckende Zitat jetzt auch zum Anlass nehmen, unsere Gesprächsrunde aufzumachen.
Gerne.
Und ich sage dazu wieder unsere Telefonnummern durch, unter denen Sie uns hier erreichen können. In Deutschland wäre das die Telefonnummer 023 4 543 98 10. In Österreich wäre das 0126 505 40. In der Schweiz 044 595 90 30. Der Zugangscode in allen drei Ländern gleich, 92 54 32, gefolgt von der Raute-Taste, 92 54 32 und die Raute-Taste. Die Telefone sind in der Grundschaltung stumm geschaltet. Mit Stern 6 können Sie Ihr Telefon freischalten und nach Ihrem Gesprächsbeitrag auch wieder stumm schalten. Gleichzeitig können Sie uns auch per E-Mail erreichen. Die E-Mail-Adresse radio@enlightennext.de. radio@enlightennext.de. Die Leitungen sind offen und wir freuen uns auf Ihre Fragen und Anregungen. Wenn jetzt in der Telefonleitung noch niemand durchgekommen ist oder noch niemand angerufen hat, möchte ich gerne eine von unseren E-Mail-Anfragen hier vorlesen, die uns schon erreicht haben. Da schreibt eine Hörerin: Was ich spannend finde, ist auch die Frage, was sich für uns als Individuen ändert, wenn wir die Perspektive ändern von einem 80 Jahre dauernden Leben zu einem Weiterleben, das unendlich ist. Mir scheint, dass diese Perspektive Wechsel vor allem eines bewirkt. Es macht so radikal klar, wie viel Verantwortung wir tragen dafür, wie wir unser Leben leben und welchen Beitrag wir zur Gestaltung der Welt leisten.
Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel diese doch in vielen Kreisen noch weit verbreitete Haltung, nach uns die Sintflut, das geht dann ja zum Beispiel nicht mehr.
Das ist richtig.
Wobei ich natürlich auch finde, dass es sollte jetzt nicht nur eine ethische Haltung werden, dass ich sozusagen nach Normen, nach dem Guten strebe, weil ich da später selber von profitieren möchte. Also eine Handlung muss natürlich aus sich selber heraus auch stimmig sein. Mhm. Nicht nur, weil sie irgendwann mal für mich oder vielleicht für uns dann gut ist. Aber ich glaube, es ist im Kern eher, was wir vorhin im Gespräch auch schon aufgemacht hatten, mehr diese grundlegende Perspektive der Verbundenheit mit dem weiteren Werden der Welt. Ich finde das einfach auch eine wunderschöne Perspektive, muss ich sagen. Also die hat da liegt eine enorme Erfüllung drin, wenn wir denken könnten, dass wir tatsächlich mit der weiteren Entwicklung der Welt verbunden sind, weiter verantwortlich sind, aber auch weiter schöpferisch sein können. Das ist also, ich finde, eine wunderschöne Perspektive eigentlich.
Es ist auch diese Perspektive, Änderung, die du gerade ansprichst, die mir vor allem hier auffällt, weil es wirklich die Veränderung ist von sich in einem, als einem Punkt wahrnehmen in einem großen Strom zu diesem ganzen großen Strom als den eigenen Strom erkennen. Und mich zumindest als ein Teil dieser Entfaltung dieses Stroms als Ganzes sehen und wahrnehmen zu können und den Blick auf das Leben von dieser großen, weiten, sich entwickelten Perspektive aufnehmen zu können, verändert in einer sehr, sehr berührenden und ergreifenden wieder Art und Weise, was Leben bedeutet. Also wenn ich dann mich frage, was ist Leben, stellt sich die Frage auf eine Weise, wo eine ganz andere Antwort rauskommt. Mhm. Und da ist etwas, was nicht nur stimmig ist, sondern was auch eine tiefe Schönheit hat, das Leben so sehen zu können. Und insofern finde ich das auch eine Perspektive, die wirklich unheimlich lebenspositiv ist, weil es dem Leben eine ganz andere Dimension gibt. Eine andere Frage, die auch hier per E-Mail uns erreicht hat, sagt, ein Hörer schreibt hier, was mir, ohne dass ich den Film oder das Buch bisher kenne, an eurem Gespräch spontan eingeleuchtet hat, ist die Veränderung, die es bedeutet, wenn man das Leben nicht mehr in große Momente und unwesentliche Momente einteilt. Wenn man und fortwährend alles auf dem steht oder ins Spiel kommt, bedeutet es einen evolutionären Fortschritt oder Beitrag, den ganzen Tag, die ganze Woche, das ganze Leben voll zu leben. Die Intensität zeigt sich dann eben nicht mehr in den zugespitzten Augenblicken des Lebens, sondern breitet sich aus. Das gibt Bewusstheit, Verantwortung, eine neue und sehr schöne Dimension.
Das ist, hat auch eine Berechtigung, diese Sichtweise, wobei natürlich gerade wenn man die Entscheidung für die Zukunft ernst nimmt, doch wieder die herausgehobenen Momente eine Bedeutung gewinnen. Also da, wo ich gefragt bin, und der Film gibt eigentlich sehr viele Beispiele dafür, dass es Entscheidungen von Menschen sind. Mache ich einen Schritt, riskiere ich zum Beispiel, bin ich bereit, mein Leben zu riskieren? Mhm. Das ist ja nicht eine Sache, die sozusagen auf der gleichen Ebene steht, wie morgens einen Kaffee zu trinken oder einkaufen zu gehen. Das sind wirklich herausgehobene Momente. Oder weniger dramatisch auch, das kennen wir vielleicht auch alle, es gibt Momente, wo man zum Beispiel, man ist mit Freunden zusammen oder mit Bekannten zusammen und es entsteht eine Idee für ein Projekt. Mhm. Und man merkt, Da ist sozusagen dieser Moment, in dem man sich dazu entscheidet, weil es vielleicht gar nicht so naheliegend war, das zu machen, der hat so eine ganz besondere Erfülltheit. Da ist also, obwohl das jetzt dieselbe Zeitlichkeit ist, ist da eine andere Intensität drin. Mhm. Und ich glaube, unser Leben, wenn wir das so anschauen, wird differenzierter, vielschichtiger. Was nicht heißt, dass das Alltägliche nicht auch wichtig ist, das richtig anzugucken, aber diese Vielschichtigkeit, die gilt es auch zu würdigen.
Wobei das, was du sagst, ja durchaus übereingeht mit dem, was der Hörer anspricht, weil ich glaube, du hast vollkommen recht, der Film bringt es auch heraus, es gibt Schlüsselmomente im Leben. Mhm. Es gibt Momente, die stellen Weichen und zu diesen Momenten muss ich wach sein für die Weichenstellung. Aber diese Wachheit habe ich natürlich nur, wenn ich diese Wachheit habe. Das heißt, in dem Film kommt schon auch raus, es braucht eine Wachheit dem Leben als Ganzes gegenüber, um überhaupt den Schlüsselaugenblick, den Schlüsselmoment, natürlich, als Schlüsselmoment erkennen zu können. Ja. Weil es gibt genügend Entscheidungen im Alltag, die ändern gar nichts oder nichts Wesentliches. Ja. Aber es kann eine Kleinigkeit sein, die genau der Augenblick ist, von dem du sprichst. Und wenn ich nicht einfach wach anwesend bin, werde ich nicht merken, dass es vielleicht diese Kleinigkeit ist, die ganze Weichenstellung ausmacht. Mhm,
ganz genau. Und ich habe so das Gefühl, das könnte für die Zukunft eine immer größere Aufgabe sein, diese beiden Dimensionen zusammenzubringen. Also das Gespür dafür, was in einem Moment da ist, welches tiefere Potenzial eigentlich da ist, was ich ja nicht immer durchschaue. Das ist ja auch tief unbewusst oder vorbewusst, was schon alles in einer möglichen Begegnung drin liegt. Und dazu das richtige Verhältnis, die richtige Entscheidung zu treffen. Mhm. Also eingedenk dessen, dass da wirklich ist, dass es wirklich so ist, wie es in dem Film heißt, dass diese Prozesse lange vor unserer Geburt schon beginnen und über unseren Tod hinausgehen.
Jetzt hast du natürlich ein wichtiges Wort gesagt. Du hast davon gesprochen, welch tieferes Potenzial da ist. Weil damit sprichst du auch an, dass ich eben auf das Leben einen anderen Blick entwickeln kann. Ja. Um es anders zu formulieren, dass ich unter die Oberfläche meines Lebens blicken kann und sehen kann, dass hier eine Tiefe sich auch entfaltet, die ich wahrnehmen muss, um an der sogenannten Oberfläche überhaupt die richtigen Weichenstellungen stellen zu können. Weil nur aus der Tiefe heraus, aus der Perspektive, aus der Wahrnehmung dieser Tiefe heraus, ich wahrnehme, was hier an Möglichkeiten und an Konsequenzen sich darstellt. Und auch das zeigt meines Erachtens dieser Film so schön, dass auf einmal dieser Tiefenstrom in die Sichtbarkeit gebracht wird und dass es mir, eben weil die Sichtbarkeit dieses Tiefenstroms da ist, eine Klarheit entsteht, die ich nicht habe, wenn ich diese Tiefe nicht wahrnehmen kann. Mhm. Eine weitere Frage. Liebe Freunde, was für ein schöner Dialog. Ich habe den Film auch schon sehen können. Das Thema Freiheit spielt eine so starke Rolle. Ein sehr schöner Moment darin auch, die Erkenntnis, dass Grenzen nur Konventionen sind. Im Film bringt das der Komponist als Unterschied zwischen Klang und Krach zur Sprache. Und Freiheit darin besteht, diese Konvention zu hinterfragen und zu übertreten. Man hat den Eindruck, dass im Film die Freiheit der Motor ist für die nächste Geschichte. Das finde ich mit dem Kern evolutionärer Spiritualität so nah. Seht ihr das auch so?
Ja. Einfach nur ja.
Ich möchte gerne auch dieses kurze, so treffende Beispiel von den Komponisten und dem Unterschied zwischen Klang und Krach aufnehmen, weil hier wirklich auch dieses Momentum an Freiheit so sichtbar wird, dass indem ich Konventionen durchbreche, indem ich das, was als Krach konventionell bezeichnet wird, auf einmal etwas anderes sichtbar wird, ich eine andere Möglichkeit habe, auf das Leben zu reagieren. Dass hier wirklich, und in dem Film werden ja immer wieder Konventionen durchbrochen und größere Freiheitsgrade aufgebrochen, um es einmal so zu sagen. Und das hat wahrscheinlich auch mit dem zu tun, was du schon am Anfang des Gesprächs erwähnt hast, wie sich das Verhältnis zur Freiheit verändert und entwickelt in diesem Film, in dem die Charaktere in der Entfaltung der Geschichte, die ja nicht als Entfaltung einfach sichtbar ist, weil es eben so verschränkt dargestellt wird, aber dann doch sichtbar ist, eine Entfaltungsgeschichte ist. Auch in Bezug auf, was menschliche Freiheit sein kann und was menschliche Freiheit bedeutet.
Ja. Haben wir noch Fragen? Ja.
Wir haben noch Fragen.
Jemand in der Leitung?
Wir haben, höre ich gerade auch jemand in der Leitung?
Ja, ich habe mich in der Leitung. Hallo. Bin ich das jetzt in der Leitung?
Ja.
Ja, gut. Also ich finde das ganz toll, was ihr da rausarbeitet, wie wichtig man plötzlich wird in seinen Entscheidungen. Mich würde jetzt nochmal interessieren, in der ganzen Entwicklung, die da offensichtlich in dem Film zum Ausdruck kommt, gibt es da auch eine Richtung, irgendwo, wohin es geht, außer so allgemein menschlich gut oder so, wie ich das rausgehört habe?
Nee.
Jens, gibt es eine Richtung in dem Film?
Schwer zu sagen. Weil man kann von einer Seite, könnte man sagen, der Film hat vielleicht eher ein pessimistisches Ende. Die Erde wird unbewohnbar. Das wollen wir ja alle nicht hoffen. Es ist natürlich auch ein Roman, es ist ein fiktionales Stück. Aber wenn man die Klammer der Geschichte nimmt und die Anfangsfigur des Erzählers, der am Anfang eine sehr eher düstere Rolle spielt und sieht, welche abgeklärte und erweiterte Dimension seine Persönlichkeit am Ende hat, dann kann man da schon von Entwicklung sprechen und auch von der Intensität anderer Geschichten, die sich entfalten. Also diese Befreiungsgeschichte, wo dieses Liebespaar eine große Rolle spielt, hatte ich schon erwähnt. Also da ist schon eher eine weiterführende Dynamik, denke ich, angelegt in dem Film. Aber man müsste jetzt auf diese Frage wirklich sich den Film in seiner sehr feinen Gliederung in diese sechs Geschichten, in die Beziehungen der Figuren untereinander, mhm. müsste man sich etwas näher angucken, als wir das jetzt hier machen können.
Ja, aber es geht offensichtlich schon um Freiheit, oder?
Auf jeden Fall. Freiheit ist, oder Befreiung und Liebe sind die beiden großen Themen.
Mhm. Wobei Freiheit über der Liebe steht, wenn ich dich richtig verstanden habe, vorhin mit der Geschichte, oder kann man das so nicht sagen?
Kann man so nicht sagen.
Nee, würde ich auch.
Das ist schon sehr, sehr sich gegenseitig bedingend und fördernd. Okay. Ja.
Aus Liebe für Freiheit.
Oder aus Freiheit für Liebe.
Freiheit für Liebe. Ja. Haben Sie den schon, danke. Hast du den schon gesehen, den Film?
Nein, ich habe ihn noch nicht gesehen.
Ja, aber auf jeden Fall.
Ich gehe Sonntag rein, das ist schon völlig klar.
Klasse, schön. Herzlichen Dank.
Ja. Dann möchte ich noch eine letzte Frage stellen von den E-Mail-Fragen, die hier gekommen sind. Da schreibt ein Hörer: Sehr geehrte Herren, spätestens nachdem ich Ihre Sendung nun höre, muss ich mir diesen Film unbedingt im Kino anschauen. Was mich noch interessieren würde, wäre, was halten Sie anderen Kritikern entgegen, die diesen Film, wie auch schon die Matrix-Trilogie, als oberflächlich, pseudophilosophisch und verschwurbelt beurteilen? Haben Sie Argumente ein wenig jenseits von Geschmack? Viele Grüße aus Norddeutschland.
Also wir könnten uns jetzt es sehr bequem machen und einfach aus den schon erschienenen Filmrezensionen zitieren. Mhm. Und die waren, würde ich sagen, zu 80% waren das Hymnen auf diesen Film. Also Rezensionen, die das als verschwurbelt oder so gesehen haben, habe ich kaum gelesen. Wo ich sie gelesen habe, würde ich sagen, da haben wir so typische Phänomene, wo der Mainstream immer noch große Mühe hat, wirklich spirituelle Gedanken zuzulassen. Also in den Mainstream-Feuilletons kann das immer auch noch sein. Aber in diesem Falle, würde ich sagen, war meine Beobachtung eher in der Aufnahme durch die Kritiker, dass der Respekt vor der rein filmerischen Leistung, mhm. vor der Art, wie dieser Film gemacht war, sehr, sehr groß war. Der Respekt auch vor diesen Persönlichkeiten, Tikva und den Wachowski-Geschwistern, dass sich eigentlich die Kritik nicht so in den Vordergrund gewagt hat.
Und ich will ja auch sagen, das ist ja eigentlich auch eine der Stärken dieses Films, dass es eben ein spirituelles Thema auf eine sehr intelligente und auf eine sehr zeitgemäße Art und Weise in ein Massenmedium wie den Film hineinbringt. Ja. Und hier nicht irgendwie auf pseudo-mythische Formen zurückgreift, sondern die wirklich auf eine intelligente Weise mit den Themen spielt und es eigentlich dem Publikum offen lässt, wie es mit diesen Themen umgeht.
Er behandelt diese Themen nach meinem Gefühl ja auch nicht irgendwie softig oder so durch irgendwie so einen Weichzeichner hindurch. Also der Film hat, ich weiß jetzt nicht, ob das nur mir so geht, aber der hat eigentlich in dem Sinne keine so kitschigen Szenen oder sowas. Also ich denke, da ist okay. Ja, gut, okay. Ich denke, der Film vermeidet es ganz gut. Und Tom Tykwer selber hat ja auch ein Bewusstsein davon, dass er da an etwas rangeht, was sehr leicht in den Verdacht des Esoterischen gerückt wird und was dann auch seinen Ruf ramponieren könnte. Aber er macht das eben doch so behutsam, dass auch diese Idee jetzt von Reinkarnation ja gar nicht so holzhammermäßig oder zaunpfahlmäßig vorkommt. Ich würde sogar sagen, man kann den Film sehen, auch ohne diesen Gedanken haben zu müssen. Das ist sehr freilassend. Ja, man kann diese Bezüge, die sich vielleicht einstellen, die könnte man auch anders deuten.
Ja. Wir sind schon am Ende unserer Zeit angekommen. Jens, herzlichen Dank.
Gerne.
Danke für das spannende Gespräch. Ich glaube, wir werden auch einige Zuhörer haben, die jetzt sich diesen Film ansehen werden. Und ich finde noch
oder noch ein zweites
oder
Mal
noch ein zweites
oder ein
Mal,
drittes Mal
ansehen werden. Und vielen Dank auch für Ihre Fragen. Einen schönen guten Abend aus Frankfurt.
Ja.